Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Benjamin Dierks am Mikrofon. Guten Tag. Ende Januar soll der 39-jährige Andreas S. in Kusel eine Polizistin und einen Polizisten erschossen haben, um seine Wilderei zu verdecken. Heute hat der Prozess in Kaiserslautern begonnen. Dazu gleich mehr. Außerdem, das schwedische Unternehmen Northvolt will in Schleswig-Holstein die weltweit modernste und grünste Fabrik für E-Auto-Batterien schaffen und hat erste Pläne vorgelegt. Und im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein hat der Impfstoffhersteller BioNTech eines seiner Werke. Wir schauen, wie die Stadt davon profitiert. Wenn Deutschland und Europa an der Herstellung von Elektroautos Geld verdienen wollen, dann müssen auch die Akkus hier hergestellt werden. Und wenn diese wirklich klimafreundlich sein sollen, dann müssen sie mit erneuerbarer Energie produziert werden. Beides will der schwedische Hersteller Northvolt tun, und zwar in einer neuen Fabrik in einer ländlich geprägten Region in Schleswig-Holstein. Ein Grund für die Ortswahl der Schweden, die grüne Windenergie in Norddeutschland. Bund und Land wollen Geld zuschießen. Und jetzt ist die Frage, was plant das Unternehmen genau? Firmenchef Peter Karlsson gelobt Transparenz und hat nun erste Pläne vorgelegt. Denn auch mögliche Kritik will er, wie er sagt, in die Planung einbeziehen. Und davon gibt es schon einige. Unser Landeskorrespondent Jörn Schaar hat sich umgehört.
Rund 100 Menschen sind ins Auditorium des Berufsbildungszentrums in Heide gekommen. Sie wollen hören, was die Planer der Batteriefabrik und VertreterInnen des Unternehmens zu sagen haben. Es geht um ein riesengroßes Projekt hier im ländlich geprägten Dithmarschen und die Menschen haben Bauchschmerzen damit.
Das ist unser schöner Spazierweg und da ist nachher nur noch ein Klotz. Das ist so unser Empfinden und ich glaube, das müssen wir alle verdauen. Die Veranstaltung war sehr gut. Man wird mitgenommen, darum geht es ja auch.
Auf rund 160 Hektar plant Northvolt die Fabrik, eine Fläche, die viermal so groß ist wie der Vatikanstaat. 4,5 Milliarden Euro will Northvolt für den Bau in die Hand nehmen. Bundeswirtschaftsminister Habeck persönlich hat Fördergelder angekündigt. Zusammen mit dem Land Schleswig-Holstein kommt so eine Fördersumme von mehr als 150 Millionen Euro zusammen. Geplant sind 18 Werkshallen und Logistikflächen. Jede Halle soll bis zu 25 Meter hoch werden. 3000 Arbeitsplätze sollen hier entstehen. Und 1 Million Batteriezellen pro Jahr sollen hier einmal gebaut werden, erklärt Strategiemanager Nikola Steinbacher.
Das Endprodukt von der Fabrik wird eine Batteriezelle sein. Diese Batteriezelle wird dann von den Automobilherstellern zu Modulen und dann aber auch zu Batteriesystemen weiterveredelt, um dann in das Auto eingesetzt zu werden.
Noch sind die Pläne in einer sehr frühen Phase. Das Unternehmen will noch in diesem Jahr seine Investitionsentscheidung treffen. Trotzdem gab es gestern auf der Informationsveranstaltung des Konzerns und der beiden Gemeinden, auf deren Gebiet die Fabrik entstehen soll, schon Menschen, die sehr energisch gegen die Pläne argumentiert haben, die Wertverlust für ihre Häuser befürchten oder generell gegen Elektromobilität sind. Mit der Presse wollten sie nicht sprechen. Der Leiter der Gemeindeverwaltung Björn Jörgensen fasst die Stimmung zusammen.
Ein Projekt in dieser Größenordnung an diesem Fleck, wo bislang landwirtschaftliche Nutzung vorgesehen ist, löst natürlich auch unterschiedliche Betroffenheiten aus, insbesondere auch räumliche Betroffenheiten, die auch heute wieder zutage getreten sind. Und natürlich ist es dann auch verständlich, dass auch emotional reagiert wird. Insgesamt fand ich die Debatte heute und den Austausch sehr sachlich.
Und so sah es auch dieser Diskussionsteilnehmer. Sein Haus liegt an einer schon jetzt viel befahrenen Bundesstraße und bald direkt gegenüber der geplanten Lkw-Zufahrt für das Werksgelände.
Ich fand das grundsätzlich ziemlich informativ. An der einen oder anderen Stelle halt noch nicht bis zum Ende fertig mit den Antworten. Aber das ist ja halt in einem Prozess normal, dass noch nicht alles zu diesem Zeitpunkt beantwortet werden kann. Und ich bin neugierig darauf, wie es weitergeht, damit ich dann auch irgendwann mal meine persönliche Position dazu finden kann.
Andere sehen eine große Chance für die Region, was den Strukturwandel und die Landflucht angeht.
Firmen, die weggebrochen sind, sei es Brunsbüttel, wo doch weniger Arbeitsplätze sind, die Werften sind alle auf Null runtergefahren. Ich glaube, dass doch viele junge Leute, die eventuell jetzt nach Hamburg fahren, Kiel fahren, dort arbeiten, dort ihre Familien mit hinziehen, dass sie denn auch jetzt hier bleiben.
Wichtige Themen für die rund 100 Menschen im Saal waren zum einen Lärmschutzfragen, aber auch die Wasserversorgung. Ein Anwohner machte sich Sorgen darum, ob das Werk ähnlich wie Tesla im brandenburgischen Grünheide viel Wasser benötigt und dass sich das auf den Grundwasserspiegel der Region auswirken könnte. Strategiemanager Nikolaus Steinbacher beschwichtigt, zwar würden erhebliche Mengen an Kühlwasser benötigt, dem Unternehmen sei aber klar, dass Wasser eine wichtige Ressource ist.
Wir haben eben heute mit dem Abwasserzweckverband der Region Heide eine Absichtserklärung getroffen, dass wir quasi das geklärte Brauchwasser von der Stadt Heide nutzen können, um das Wasser dann einem Upcycling-Prozess zur Verfügung zu stellen und dann damit die Kühlprozesse der Fabrik auch sicherstellen zu können. Was bedeutet, dass wir nicht auf Grundwasser oder Frischwasser oder Leitungswasser im Prinzip zugreifen müssen, was im Prinzip dann einen anderen Effekt auf die Region hat.
Bürger, Bürgerinnen und Verantwortliche haben außerdem darüber diskutiert, welche Auswirkungen das Werk auf die Gemeinden im Umland haben wird. Nach eigenen Angaben sucht Northvolt nicht nur in der unmittelbaren Umgebung Arbeitskräfte. Und diese Menschen und ihre Familien müssen irgendwo leben, ihre Kinder müssen zur Kita und zur Schule. Keine kleine Aufgabe für eine ländlich geprägte Region wie Dithmarschen. Verwaltungsleiter Björn Jörgensen ist zuversichtlich.
Wir sind in einer großen Projektstruktur unterwegs, vom Land angesetzt bis runter in die Region. Und dort bewegen wir genau diese regionalentwicklerischen Themen. Ich glaube, nur so kann man genau diese Herausforderung in der Größenordnung auch angehen.
Bis wann und ob eine Entscheidung für den Standort bei Heide getroffen werden wird, will Northvolt noch nicht sagen. Was die VertreterInnen aber gestern Abend gesagt haben, einen Plan B gibt es nicht. Entweder bauen sie das Werk dort oder gar nicht. Gar nicht zu bauen scheint aber auch keine Option für Northvolt zu sein.
Grüne Energie im für Autoakkus. Jörn Schaar über die geplante Batteriefabrik in Schleswig-Holstein.
Oberstein liegt im Nahetal, eingebettet vom Hunsrück. Hier hat man sich auch früher schon auf die Produktion von Hochwertigem verstanden. Achate wurden hier einst abgebaut, also eine Form von Quarz. Und noch heute ist die Stadt berühmt für ihre Edelsteinschleifereien und den dazugehörigen Großhandel. Ende der 90er Jahre brachte dann ein Forschungsunternehmen die Biotechnologie nach Idar-Oberstein. Und das Unternehmen wurde 2009 von BioNTech gekauft, das damals noch kaum jemand kannte. Aber weder Edelsteine noch Biotechnologie halfen weiter. Fast 50 Jahre lang nämlich war Idar-Oberstein verschuldet und die Infrastruktur marode. Das ändert sich nun erst langsam, seitdem BioNTech mit seinem Impfstoff gegen Covid-19 weltweit Erfolg hat. Was man davon in der 30.000 Einwohnerstadt spürt, hat Anke Petermann erkundet.
Kein Touristenbus steht auf dem Busparkplatz. Noch ist die Felsenkirche als Wahrzeichen von Idar-Oberstein wegen Steinschlaggefahr und Hangsanierung nicht zugänglich. Die Kirche aus dem 15. Jahrhundert schmiegt sich über der Obersteiner Altstadt in eine natürliche Felsnische. Im Verlauf des Sommers soll der Besuch wieder freigegeben werden. Am Fuß der Altstadt, nahe der verkehrsreichen Bundesstraße, wartet eine Schmuckhändlerin vor ihrem Laden auf Kundschaft. Das Geschäft läuft zäh. Auch wegen fehlender Touristen. Der Stadt dagegen geht es gut. Von 10 auf fast 210 Millionen Euro sind im vergangenen Jahr die Gewerbesteuereinnahmen hochgeschnellt. Die Händlerin will anonym bleiben und eigentlich keinen Kommentar abgeben.
Nein, ich sag dazu nichts. Ich bin sowieso enttäuscht.
Ich bin froh, dass BioNTech sich hier niedergelassen hat. Da sind ja die Stadtkassen jetzt gefüllt.
Am BioNTech-Standort Idar-Oberstein entwickelt und produziert werden Prüfmedikamente für klinische Studien. Außerdem wird die Qualität von Covid-19-Impfstoffen kontrolliert. Das Unternehmen hat sein Gelände in einem Bachtal zwischen Idar und Oberstein erweitert.
Aber die Innenstadt, das sind so viele Leerstände, dass unser Bürgermeister nicht mal sagen kann, bemüht euch, wer da was mieten will, braucht ein Jahr mal keine Miete zu bezahlen, damit mal wieder Leben in die Stadt kommt.
Damit mal wieder Leben in die Stadt kommt. Hier ist nichts mehr los, fügt die Schmuckhändlerin noch an, als ein LKW auf der Bundesstraße vorbeidonnert. Ein paar Schritte von ihrem Laden entfernt steht tatsächlich ein Geschäft leer. Ein, zwei weitere sind es auf dem Weg zum Marktplatz. Richtung Marktbrunnen unterwegs Sabine Müller aus Saarbrücken, keine 100 Kilometer südlich von Idar-Oberstein.
Also aktueller Stand ist, wenn man gerade hier die leeren Gebäude sieht, dass ja, da wohl noch ordentlich Bedarf ist. Man hofft natürlich, dass es sich entwickelt. Also ich war vor Jahren immer mal hier, als noch ja auch die Edelsteinfabrik noch sehr groß war. Da war das ja hier auch noch touristenreicher und jetzt sieht es leider doch etwas verschlafener aus.
Am anderen Ende der Edelsteinstadt, unterhalb vom Bundeswehrschießplatz, lässt Claudia Herrmann ihren Mischlingshund Bonnie aus dem Kofferraum ihres Wagens. Sie blickt auf die leerstehenden Viergeschosser der verlassenen US-Housing, die sich in Querreihen den Hang hinunterziehen. Was die Stadt hier vorhat, Herrmann zuckt die Schultern.
Die planen jetzt, irgendwelche Sachen umzusetzen. Noch hat man nichts gemerkt, aber ich denke, da kommt noch was. Also für uns ist das natürlich nicht schlecht.
Dass BioNTech mit dem Corona-Impfstofferfolg in Idar-Oberstein fast 600 Arbeitsplätze geschaffen hat und Gewerbesteuern zahlt, meint die Anwohnerin.
Hier für die Stadt ist das ein Gewinn, Arbeitsplätze. Es gibt fast keine Bauplätze mehr hier.
In der Stadt fehlt es an Wohnraum. Die verlassene Housing taugt allerdings nicht als neues Wohngebiet. Der Bundeswehrschießplatz weiter oben am Hang sei zu laut, sagt Kevin Keller, Chef der Stadtplanung von Idar-Oberstein. Keller parkt sein Auto vor einer Housing-Reihe. Die Bundesanstalt für Immobilien werde die maroden US-Gebäude abreißen müssen. Geplant sei für die dann entstehenden Freiflächen in Schießplatznähe,
dass man hier Photovoltaikanlagen, Freianlagen errichten. Damit man unterhalb, wo dann Gewerbe dann zulässig ist, von der Lautstärke her, dass man ein überwiegend autarkes Gebiet bekommen mit der Solarenergie.
Und Blockheizkraft für die Wärmeversorgung. Damit will die Stadt ihren Handwerksfirmen ermöglichen, im neuen Gewerbegebiet zu wachsen, statt in den engen Bachtälern zu stagnieren.
Weil ihr fehlt es eben an größeren Flächen. Und dann wird man wahrscheinlich schon vielleicht den einen oder anderen Betrieb nochmal aus der Stadt hier hoch umsiedeln, um dann eben innerstädtische Entwicklungspotenziale nochmal zu aktivieren, zum Beispiel für Wohnen und für Geschäfte.
Bis das soweit ist und die enttäuschte Obersteiner Schmuckhändlerin sich über ein lebendigeres Umfeld freuen kann, dürfte aber noch viel Zeit vergehen. Kevin Keller selbst kam vor 6 Jahren aus Kaiserslautern nach Idar-Oberstein. Damals gab es in der Edelsteinstadt noch mehr Leerstände, konstatiert der leitende Stadtplaner.
Gerade letztens hat ein Sushi-Laden aufgemacht, das gab es früher nicht. Deshalb ist es ein Aufwärtstrend da insgesamt in der Stadt.
Kevin Keller hofft, dass BioNTech weitere Expansionspläne rund um das firmeneigene Gelände zwischen Idar und Oberstein wahrmacht. Dann könnte der Aufwärtstrend anhalten.
Wie Idar-Oberstein weiter von BioNTech profitieren will, Anke Petermann berichtete. Zu dem Fall, der vor gut 4 Monaten bundesweit Entsetzen auslöste. Eine junge Polizeianwärterin kontrollierte die Personalien von 2 mutmaßlichen Jagdwilderern im Kreis Kusel in Rheinland-Pfalz, als ihr aus nächster Nähe mit einer Schrotflinte in den Kopf geschossen wurde. Ein 2. Polizist war zu der Zeit am Streifenwagen, um einen Funkspruch abzusetzen. Und später soll der Hauptangeklagte zunächst mit der Flinte, dann mit einem Jagdgewehr auch auf ihn geschossen und ihn tödlich am Kopf getroffen haben. Heute Vormittag standen der Hauptangeklagte und ein mutmaßlicher Mittäter erstmals vor dem Landgericht Kaiserslautern. Im Studio dort spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Kerstin Bachtler. Hallo Frau Bachtler.
Hallo.
Frau Bachtler, was ist denn heute im Gericht passiert?
Ja, üblicherweise an so einem ersten Prozesstag noch nicht viel. Die Personalien der Angeklagten wurden aufgenommen und die Anklageschrift wurde immerhin verlesen. Und darin wird dem 39-jährigen Hauptangeklagten vorgeworfen, eine 24-jährige Polizeianwärterin und ihren Kollegen eben, wie Sie es gerade sagten, erschossen zu haben. Motiv dieser Tat soll Verdeckung von Wilderei und Habgier gewesen sein. Und die Ermittelnden gehen davon aus, dass der Angeklagte gemeinsam mit seinem Komplizen in den frühen Morgenstunden im Kreis Kusel unterwegs war, um zu wildern. Die Staatsanwaltschaft sagte, die beiden hätten insgesamt 22 Tiere erlegt. Sie seien gerade dabei gewesen, das erlegte Wild in den Kofferraum zu räumen, als dann die Polizeianwärterin und ihr Kollege ankamen und es zu den tödlichen Schüssen kam.
Haben denn die beiden Angeklagten auf die Vorwürfe heute reagiert?
Ja, haben sie, allerdings nicht persönlich, sondern sie haben durch ihre Anwälte sogenannte Einlassungen vorlesen lassen. Und demnach weist der Hauptangeklagte die Schuld von sich. Stattdessen hat er sie heute seinem 33-jährigen Komplizen zugeschoben. Er hat zwar eingeräumt, dass auch er geschossen hat, allerdings ohne Mordabsicht. Er sagt, sein Komplize habe die Frau erschossen, beziehungsweise sein Anwalt sagt das. Der 33-jährige mutmaßliche Komplize ist wegen gewerblicher Jagdwilderei mit angeklagt. Und während der Anwalt diese Einlassung vorlas, hat er dann nur mehrfach den Kopf geschüttelt. Er wirkte sowieso insgesamt recht hilflos und auch unruhig. Der Hauptangeklagte hat gar keine Regung gezeigt.
Das ist ja wahrscheinlich der überraschendere Teil dieses Verhandlungstages, dass der Hauptangeklagte die Schuld von sich weist. Die Anklage lautet ja auf Mord, nicht? Also die Verhandlung soll unter anderem klären, ob diese Tat ein Mord war. Und dafür gibt es natürlich gewisse Kriterien. Was muss denn dem Angeklagten im Grunde nachgewiesen werden, um herauszufinden oder belegen zu können, dass das ein Mord war?
Ja, es sind zwei Merkmale. Das erste ist die Verdeckungsabsicht. Also der Angeklagte soll die Polizeianwärterin und den Oberkommissar getötet haben, damit seine Wilderei nicht auffällt. Das zweite Merkmal ist laut Staatsanwaltschaft Habgier. Der Hauptangeklagte soll die beiden Polizeibeamten getötet haben, damit er seine illegale und gewerbsmäßige Wilderei weitertreiben kann. Gegen den Mann wurde schon früher im Saarland ermittelt, unter anderem wegen Insolvenz und möglichen Betrugs. Er soll in rund 500 Revieren gewildert haben. Er hatte selbst kein Revier und auch keinen Jagdschein mehr, denn der soll ihm aberkannt worden sein.
Was ist denn nun zu erwarten? Also wie geht es weiter mit dem Prozess? Und wenn man jetzt ausgeht von dem, was da vorgeworfen wird, was droht den Angeklagten?
Für die Verhandlung sind jetzt erstmal bis Ende September noch 14 Termine vorgesehen. Der nächste ist schon am kommenden Montag. Dann beginnt die Beweisaufnahme. Das hat uns der Richter heute gesagt. Und laut Staatsanwaltschaft droht dem 39-jährigen Hauptangeklagten eine lebenslange Freiheitsstrafe eben wegen Mordes. Nach deutschem Recht könnte die nach 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden. Es wäre aber auch möglich, dass das Landgericht eine besondere Schwere der Schuld feststellt. Dann wäre die vorzeitige Haftentlassung ausgeschlossen. Und darüber hinaus kommt auf die beiden auch noch eine Strafe zu wegen gewerbsmäßiger Jagdwilderei.
Kerstin Bachtler war das über den Prozessauftakt wegen des Polizistenmords in Kusel. Vielen Dank. Am Mikrofon verabschiedet sich Benjamin Dirks. Schön, dass Sie dabei waren.